Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Bitte haben Sie noch einen kleinen Moment Geduld. Wir möchten dieser Veranstaltung ja natürlich Ihre gewisse Wichtigkeit verleihen. Und deswegen müssen wir noch ganz kurz warten. Der Herr Zille, also der Leiter der Leipziger Buchmesse, braucht noch ein paar Minuten. Er hat wieder 4 Veranstaltungen gleichzeitig. Aber wir stehen ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Also in ungefähr 5 Minuten fangen wir an. Schwatzen Sie gerne noch ein bisschen weiter, nutzen Sie den Zeitpunkt zu netzwerken. Ich kann Ihnen so viel sagen, hier sind Vertreter der Presse und auch Autoren von Kinderbüchern. Ich meine, das kann kein Zufall sein. Reden Sie miteinander. Ich melde mich gleich wieder. Danke. So, wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben uns gerade versichern lassen, dass der Chef der Leipziger Buchmesse auf dem Weg zu uns ist. Deswegen können wir jetzt auch anfangen und haben aber auch alle Beteiligten dann gleich hier am Stand. Ich möchte Sie herzlich begrüßen hier auf der Leipziger Buchmesse 2017. Toll, dass Sie so zahlreich erschienen sind hier heute Vormittag, um die Gewinnertitel des Leipziger Lesekompass 2017 kennenzulernen. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Sven Oswald, ich komme vom RBB aus Berlin und Brandenburg und bin da eigentlich mehr so für die neuen Medien zuständig. Kriegen wir das mit dem Sound noch anders hin oder es knistert so ein bisschen? Nur bevor wir richtig anfangen, ich mache einfach weiter, oder? Also, ich bin normalerweise eher so für neue Medien zuständig und muss zugeben, Lesen ist für mich mein ganzes Leben lang eigentlich immer Arbeit gewesen und ich bereue das zutiefst. Ich weiß nicht, was da bei mir in frühester Kindheit schiefgegangen ist. Wahrscheinlich wurden mir einfach die falschen Bücher empfohlen, aber ich liebe es vorzulesen. Ich habe 2 Kinder, meine Tochter ist 6 Jahre alt, mein Sohn wird jetzt demnächst 5. Und jeden Abend, wenn ich die ins Bett bringe, lese ich vor und wir zelebrieren das und wir lieben das. Und deswegen bin ich unheimlich dankbar, dass ich heute zum zweiten Mal übrigens hier sein darf und im Vorfeld auch schon ganz, ganz viele tolle Kinderbücher kennenlernen durfte. Ich möchte Ihnen hier im Laufe der nächsten Stunde grandiose Menschen vorstellen und noch tollere Kinderbücher zeigen. Einen dieser grandiosen Menschen bitte ich jetzt unter so einem kleinen Willkommensapplaus mal zu mir nach vorne. Das ist der Jörg Maas. Er ist der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. Lieber Jörg Maas, bitte mal zu mir nach vorne kommen. Schönen guten Tag. Ich gebe mal einfach gleich das zweite Mikrofon ab. Und da ist er auch gerade eingetroffen. Also wirklich auf die Minute. Und das ist der zweite besondere Mensch, den ich Ihnen gern vorstellen würde. Bitte auch zu mir nach vorne kommen, den Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille. Herr Zille, schön, dass Sie es auf die Minute, wie versprochen, geschafft haben. Großartig. Wie zufrieden sind Sie bisher mit der Leipziger Buchmesse 2017? Ich meine, gerade eben sind Sie ja zumindest mal schnell übers Messegelände gerannt.
Das ist jetzt ein guter Scherz vermutlich, aber zumindest sehe ich, dass die Hallen voll sind und auch hier die Halle für das Kinder- und Jugendbuch und für die Bildung ist proppevoll. Man sieht es hier übrigens. Und ich glaube, es wird eine gute Messe.
Es geht ja um Bildung, Herr Zille. Nichts ist wichtiger. Klar, gerade in den aktuellen Zeiten, irgendwie sogenannten faktischen Zeiten. Und da fügt sich jetzt der Leipziger Lesekompass ja ganz gut rein. Erklären Sie mal so ein bisschen, wie ist diese Idee ursprünglich eigentlich entstanden? Was ist der Leipziger Lesekompass?
Also eine Sache ist, dass wir auf der Leipziger Buchmesse uns grundsätzlich um Leseförderung, Medienbildung, politische Bildung von Kindern und Jugendlichen kümmern. Wir haben viele Lehrer und viele Schüler hier auf der Messe, die sich natürlich um neue Bücher kümmern und schauen, was sie in Zukunft lesen. Kinder zum Lesen zu bringen und Jugendliche zum Lesen zu bringen, ist eine große Aufgabe der Messe. Und wir beide als Väter, schon ein paar Jahre her, als unsere Kinder noch in die Schule gegangen sind, haben wir überlegt, was für Bücher werden eigentlich geheimnisvoll, wer hier alles mitredet. Wir haben uns überlegt, was werden denn eigentlich für Bücher in der Schule gelesen und wie aktuell ist denn diese Literatur? Wir als Messe müssen natürlich auch schauen, dass die Verlage mit ihren neuen Büchern sich gut präsentieren
können. Irgendjemand streut hier in die Frequenz an, wir machen einfach weiter.
Ja, genau.
Das ging doch schon weg.
Und haben gesagt, wir brauchen einen Preis oder eine Form eines Preises, wo gute Kinder- und Jugendliteratur vorgestellt wird und vor allen Dingen Literatur, die zum Lesen animiert. In verschiedenen Altersgruppen und in verschiedene Jungs und Mädels und viel Leser und wenig Leser. Und daraus ist der Lesekompass entstanden, den wir jetzt schon einige Jahre, ich habe leider jetzt nicht nachgezählt, 5, ist das der 5.? 6. 6 Jahre gemeinsam machen wir den Lesekompass, um in die Köpfe der Lehrer, der Bibliothekare, der Eltern und letztendlich der Kinder und Jugendlichen diese neuen Titel jedes Jahr zu bringen und eine breite Auswahl, die dann Lesespaß vermittelt, eben in die Öffentlichkeit zu tragen.
So, wir tauschen jetzt einfach mal ganz kurz die Mikrofone. Ich gebe Ihnen mal das. Wir machen mal hier die Funkmikros weg. Dann sind wir zumindest alleine auf unserer Frequenz. Das ist ja schon mal ganz schön. Das ist von Vorteil. Eine Sache, die mir der Herr Zille gerade im Vorgespräch verraten hat, ist, und das fand ich sehr, sehr nett, weil er sagte, ja, das war ursprünglich so eine spleenige Idee von uns beiden. Das klingt so ein bisschen niedlich, aber die Idee finde ich nicht spleenig, sondern das war eine wichtige Idee und eine gute Idee. Wie fühlt sich das an? Ich meine, jetzt ist hier alles voll. Die Leute kennen offenbar den Leipziger Lesekompass und offenbar schätzen sie ihn und stehen jetzt hier und hören ihnen zu.
Also ich würde mal sagen, jetzt, was ich hier sehe, ist erstmal Neugier. Das ist schon mal der erste Schritt. Aber dass der Lesekompass funktioniert, das muss ich dann vor allen Dingen nach der Messe weisen, ob er auch für die Lehrer funktioniert. Und daran arbeiten wir eben, es auch den Lehrerinnen und Lehrern so leicht wie möglich zu machen, mit diesem Kompass zu arbeiten. Wir wissen ja, dass Bücher auch Geld kosten und dass da viele Dinge dranhängen, die nicht so einfach zu bewältigen sind. Aber das Erste ist, Bücher sichtbar zu machen. Das ist unsere Hauptaufgabe auf der Leipziger Buchmesse, Bücher mal zu zeigen und sagen, hier, das sind Dinge und zum Lesen anzuregen. Und insofern würde ich sagen, das ist hoffnungsvoll.
Das klingt erstmal sehr, sehr positiv. Herr Maas, warum sind denn Leseempfehlungen so wichtig für Kids? Wem empfehlen Sie die jetzt überhaupt? Den Lehrern, habe ich schon gehört, auch den Eltern, den Kindern selber?
Naja, wir kennen alle die Situation, dass wir gerne unseren Kindern oder überhaupt Kindern die Bücher empfehlen, die wir selber früher gelesen haben. Also die Bullerbös und die Pippi Langstrumpfs und keine Ahnung, wie die heißen. Und uns war vor 6 Jahren aufgegangen, es gibt ungefähr jedes Jahr 7.000 bis 8.000 Neuerscheinungen im Kinder- und Jugendbuchsegment. Aber, und da sind tolle Bücher dabei, neue Autoren, neue Themen, neue Formate, also nicht nur Bücher, sondern eben auch Apps oder andere Dinge, über die wir auch gleich noch zu sprechen haben.
Ja.
Und da haben wir gesagt, wir wollen auch neue Themen und neue Autoren und neue Verlage sicherlich auch bekannt machen, nicht nur bei den Erziehern und bei den Lehrern, sondern vor allen Dingen auch bei den Eltern, bei den Großeltern, bei den Omas und den Onkels und alle die, die sozusagen neue Bücher oder Spaß am Lesen erwecken wollen. Und uns geht es ja anders als bei anderen Preisen nicht darum, das beste Buch oder die schönste Illustration auszuzeichnen, sondern uns geht es darum, mit dieser Liste des Leipziger Lesekompass, also mit den 30 Titeln, die Sie hier heute finden und die wir heute vorstellen, eben auch zu sagen, es gibt super spannende Themen mit neuen Aspekten und die wollen wir bekannt machen und da wollen wir eine Orientierungshilfe geben für diese drei Altersgruppen, 2 bis 6, 6 bis 10 und 10 bis 14 Jahre.
Drehen Sie es nochmal kurz um, das Plakat. Also 30 Titelträger gibt es, jeweils 10 in einer der drei Kategorien. Aber um 30 Titelträger zu haben, muss man sich ja viel, viel mehr Bücher angucken. Wie viele Bücher wurden denn dieses Jahr durchforstet?
Naja, die Jury, wie gesagt, von den 8.000 Neuerscheinungen hat die Jury sich bestimmt fast alle angeguckt.
Alle angeguckt?
Ne, die Jury sitzt hier. Also, wir haben eine,
eine
12-köpfige Erwachsenenjury und wir haben eine 15-köpfige Jugendjury, die sitzt hier vorne. Und gerade bei der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen haben wir gesagt, wir wollen natürlich nicht wissen, was die Eltern oder die Erwachsenen den Kindern empfehlen, sondern wir wollen das als O-Ton von den Kindern und von Jugendlichen selber hören, was die cool finden. Denn wir wissen alle, wenn wir Erwachsenen oder Eltern das sagen, dann kommt das so na ja an. Wenn aber das die Kinder sagen, dann kommt das irgendwie als cool und tatsächlich als trendy rüber.
Tja, da sind wir leider raus, lieber Herr Maas, an der Stelle. Da sind wir nicht mehr cool genug, aber wir haben coole Teenager da, die uns gleich auch noch ein bisschen was dazu verraten werden, wie es denn war, überhaupt sich die ganzen Bücher anzugucken und was vielleicht so das ein oder andere persönliche Highlight ist. Wir haben ja auch schon gehört, was der Sinn der ganzen Sache ist, aber vielleicht hat es ja auch noch einen anderen Effekt. Wie profitieren denn jetzt zum Beispiel die Autoren und Illustratoren der Kinderbücher oder auch die Verlage, die jetzt sozusagen Preisträger des Leipziger Lesekompass sind, von dieser Auszeichnung?
Also die Verlage zum Beispiel haben in den letzten Jahren zunehmend mehr auch die Auszeichnung des Leipziger Lesekompass. Und so ein Kompass gibt ja Orientierung, eben nicht nur bei der Zielgruppe, die wir gerade erwähnt haben, sondern auch bei den Verlagen. Also dass auch die Verlage gesehen haben, okay, es gibt hier neue Trends. Also in diesem Jahr zum Beispiel bei den Kleinen ist zum Beispiel der Trend die sogenannten Silent Books oder auch Wimmelbücher genannt. Die kennt man auch schon von den Ali Mitgutsch-Zeiten, damit sind wir glaube ich alle groß geworden. Die erfreuen sich wieder mal großer Beliebtheit. Bei der Gruppe der 6- bis 10-Jährigen gibt es ein interaktives Spiel. Das ist eine App, wo im Grunde genommen gelesen wird, wo auch Gaming-Elemente dabei sind. Und das ist sicherlich ein neuer Trend, der auch super gut ankommt. Denn häufig denkt man ja bei so einer Leipziger Buchmesse, naja, es geht um das Buch. Uns geht es als Stiftung Lesen gemeinsam mit der Leipziger Buchmesse und bei dem Leipziger Lesekompass aber um das Lesen und um Spaß zu finden und zu vermitteln für das Lesen. Und da können Apps genauso funktionieren wie andere digitale Formate, ob das Zeitungen, Zeitschriften oder eben aber auch Bücher sind. Und gerade dieses neue Format von Buch, Lesen, Spielelementen und das Ganze im App-Format ist natürlich super attraktiv aus Sicht der Kinder und Jugendlichen. Und darf ich gleich nochmal eins dazu sagen. Wir machen ja jedes Jahr im Herbst stellen wir die Vorlesestudie vor. Wir haben im letzten Jahr Kinder und Jugendliche gefragt, wollt ihr gerne, dass man euch vorliest? Oder wollt ihr selber Zugänge zum Lesen haben? Und das Ergebnis hat uns mehr als überrascht. Von den Jugendlichen und vor allen Dingen von den Kindern, die wir befragt haben, haben 98% der Kinder gefragt, ja, sie würden sich wünschen, dass ihre Eltern und die Erwachsenen ihnen mehr vorlesen. Und ich denke mal, es gibt gerade auch jetzt mit der Hilfe des Leipziger Lesekompass für keinen Erwachsenen, ob das die Eltern sind oder ob das die Großeltern sind oder auch ehrenamtliche Vorleser, keine Entschuldigung mehr, den Kindern nicht vorzulesen. Die Kinder wünschen es sich, tut es, tun sie es, und dafür gibt es eben wunderbare Empfehlungen, eben auch aus der Perspektive des Leipziger Lesekompasses.
Ich möchte diese Zahlen der Studie verifizieren. Auch 98% meiner beiden Kinder wollen regelmäßig vorgelesen bekommen. Was manchmal anstrengend ist, weil dann lege ich mich so zwischen die und dann nickt man irgendwann ein und dann kriegt man so einen Buff in die Seite. Papa, weiterlesen. Ja, ja. Also es passiert. Lieber Herr Maas, wir lassen jetzt hier offiziell die Katze aus dem Sack. Das heißt, Sie können jetzt anfangen, dieses noch streng geheime Plakat in die Welt hinauszutragen, beziehungsweise vielleicht am Stand der Deutschen Stiftung Lesen auf der anderen Seite schon mal groß auszuhängen. Und wir machen jetzt hier weiter und fangen direkt an mit der ersten Kategorie. Aber erstmal nochmal einen Riesenapplaus für Jörg Maas, den Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. Bis später. Er hat es ja schon großartig erklärt, 3 Kategorien, eingeteilt in Altersstufen, da geht es jetzt gar nicht um Genres oder Geschmäcker oder um Zielgruppen, außer eben ums Alter. Die erste Kategorie, 2- bis 6-Jährige, und ich möchte aus der 12-köpfigen Erwachsenenfachjury jeweils immer ein stellvertretendes Mitglied zu mir nach vorne bitten, das mal so ein bisschen darüber erzählt, was denn so die Highlights waren und wie es so war, sich die ganzen Bücher anzugucken, und deswegen bitte ich Sie, meine Damen und Herren, jetzt um Applaus, und zwar für die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft von Jugend- und Buchverlagen e.V., Renate Reichstein. Frau Reichstein, kommen Sie bitte zu mir nach vorne. Dieser Applaus ist Ihrer. Ist ein bisschen schwierig mit den verkabelten Mikros. Wahrscheinlich werden wir uns hier teilstrangulieren heute.
Na, ich werde mir Mühe geben.
Uppala, jetzt fliegen wir erstmal die restlichen Karten aus der Hand. Geht also gleich richtig lustig weiter hier mit dem Kabel. Wir können ja jetzt vielleicht mal hier hinten auf der Leinwand ganz kurz die Gewinner zeigen. Ich lese mal eben die Titel vor. Nun schlaft mal schön, der Blauwal, so leicht, so schwer, Luna und der Katzenbär, Antonia war schon mal da, Schlafkater Schlaf, Albert und der Baum, Ein Jahr im Wald, Großer kleiner Tiger und Die Welt bei uns zu Hause. Das sind also die 10, quasi die Essenz aus den vielen, vielen Neuerscheinungen. Hat es denn Spaß gemacht, sich die erstmal alle anzugucken?
Oh ja, ist das an? Ja, es hat Spaß gemacht. Denn so im richtigen Leben, wenn man jetzt nicht mehr Kinder in dem Alter hat, ja nicht alle Bücher, die es gibt, von daher bin ich sehr glücklich, dass ich in dieser Jury seinweise nochmal Bücher angucken darf, die ich sonst vielleicht nicht getroffen hätte.
Das ist ein schönes Stichwort. Also wir reden hier von der Kategorie 2- bis 6-Jährige. Das sind die, die noch nicht lesen können oder gerade anfangen, lesen zu lernen. Also meine Tochter ist so ein bisschen altklug, die will unbedingt lesen. Das sind schon ein bisschen, aber eben so einzelne Wörter. Das sind also Vorlesebücher oder Bilderbücher, oder worum geht's?
Natürlich sind das in diesem Alter Vorlesebücher, aber viel wichtiger ist die Kategorie, dass sie für beide Altersgruppen klappt, nämlich für die und die Erwachsenen, nämlich im Eltern- bis Großelternalter. Und also diese Kategorie muss einen unglaublichen Spagat hinkriegen, klappt.
Frau Reichstein, wir sind gerade so schön unter uns. Ich bin ja Brillenträger, man sieht es nicht. Ich habe Linsen, wenn ich den Kindern vorlese. Und dann mache ich im Muschebubu Einschlaflicht so ein Kinderbuch auf und sehe fast viel zu klein auf blauem Hintergrund. Sowas fällt doch gleich durch, oder?
Naja, also man kann dann eine Brille empfehlen oder vielleicht auch ein Licht. Und Kinder haben dieses nicht. Kinder gucken nämlich zunächst mal die Bilder an. Und wenn die Bilder nicht der Text, dann hat dieses Buch in dieser Kategorie schon ein Problem. Jedenfalls.
So, das sind also die 10 Gewinner, meine Damen und Herren. Können Sie sich nachher auch gerne nochmal genauer der Deutschen Stiftung Lesen angucken, gar kein Problem. Wir haben jetzt aber nicht nur stellvertretend der Jury da, sondern auch aus der Autorenschaft. Bevor ich die Dame zu uns nach vorne rufe, möchte ich bitte Autoren, Illustratoren, die sozusagen hier bei den Gewinnertiteln, bei allen 30 dabei sind, ein kleines Handzeichen bitten und bitte nur die, einfach mal den Arm hoch. Ja, alle Autoren, Illustratoren, die da sind. Und Sie, meine Damen und Herren von der Presse da hinten am Rand, ich die ruhig an, die können sich nachher schnappen zu einem Interview. Da haben wir den Teil jetzt auch schon mal weg. Aber jetzt stellvertretend diesen Applaus, meine Damen und Herren. Ich bitte die Autoren von Nun schlaft mal schön zu mir nach vorne. Frau Andres, kommen Sie bitte gerne her. Und gucken Sie mal, Frau Andres, das Schöne ist ja, also Sie können ruhig auch eins behalten. Wir haben genug, jetzt wo wir gar nicht mehr kabellos sind, ist da alles toll. Ich vermute mal, die Idee zum Buch ist vielleicht aus einer Not geboren. Die Kinder wollten nicht einschlafen, oder wie kam es zu dem Buch?
Die Idee zum Buch kam mit einer Zeichnung. Ich zeichne und ich schreibe. Und ich hatte irgendwann in meinem, was ich täglich führe, einen kleinen Fuchs gezeichnet. Ja. Und der war lange Zeit allein und bekam man den Hasen dazu. Und irgendwann wuchsen die Geschichten auf meinem
Jeder, der schon mal aufs Cover geguckt hat und das Kleingedruckte gelesen hat, der wird über die 11,5 gebannt. Wieso denn jetzt 11,5? Ist Ihnen nicht mehr eingefallen oder musste die halbe nur auch unbedingt noch rein?
Wären es, wenn Sie 12 Geschichten drunter geschrieben hätten, wäre es so interessant gewesen. Und es gibt eine Geschichte, da geht es um einen halben Apfel und da fand ich den Titel ganz...
Also herzlichen Glückwunsch stellvertretend zu dieser Auszeichnung. Damit wird Ihr Buch ganz vielen Kindern empfohlen. Macht Sie das ein bisschen stolz?
In erster Linie freut mich das sehr, weil man sagt, dass mein Buch Spaß macht und Freude macht. Und das ist etwas, was mir ganz viel bedeutet.
Also Riesenapplaus nochmal, meine Damen und Herren. Christina Andres.
Danke.
Frau Reichstein, abschließend noch mal eine Frage an Sie, wenn ich Sie schon mal hier vorne habe. Gibt es denn aktuell so einen Bilder, ganz klein, der Ihnen beim Sichten der ganzen Bücher untergekommen ist, den Sie uns hier noch mitteilen können?
Ist mir in den letzten 2-3 Jahren, dass das der Buch sehr, sehr viel stärker wird. Es wird pfiffiger, es wird hintergründiger und es wird tief. Also wir haben da das mit dem roten Cover, Schlaf, Kater, Schlaf. Das interaktives Pappbilderbuch. Und wenn Sie mal richtig lachen wollen, ne, dann machen Sie es mal auf. Da, hier steht... Hey, mach das Buch wieder zu. Du siehst doch, dass ich schlafe. So, wenn wir das täten, wäre das Buch schon zu Ende. Tun wir natürlich. Wir kriegen von diesem Kater noch eine Menge interessante Informationen. Pappbilderbücher machen Spaß. Aber auch die beiden anderen Pappen. Jeder von Ihnen hat schon mal versucht, mit einem Kind auf dem zu wippen. Es kommt für das Kind kein Pinguin vorbei, kein nichts. Sie sind alleine mit diesem Kind. Das heißt, das ist eine wunderbare, hat jeder schon mal gemacht. Und dieses Buch macht Eltern, Kleinkindern gleichermaßen Spaß. Und das ist ein Trend, den meine ich im Pappbilderbuch zu erkennen. Sie werden witziger, sie werden pfiffiger, sie machen einfach Spaß. Und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, denn wer nicht im frühkindlichen Alter anfängt, vorgelesen zu kriegen, und das geht natürlich auf die Eltern, wer liest ein langweiliges Buch vor? Aber diese Bücher können Sie super gut vorlesen.
So, diese Sache mit dem Wippen auf dem Nicht, das geht für uns Erwachsenen immer ganz furchtbar auf die Beine, Frau Reichstein, weil man versucht immer darauf zu achten, dass die Ja-Sprache bloß nicht runterfallen und dafür sind sie ja noch viel zu leicht. Also, Riesenapplaus nochmal, meine Damen und vielen Dank, die Damen, dass Sie hier vorne Rede und Antwort gestanden haben. Herzlich nochmal. Und ich würde sagen, wir machen ohne weitere Umschweife weiter mit der nächsten Kategorie. Es gibt dererlei. Wir haben gerade 2 bis 6 Jahre beleuchtet. Jetzt kommen wir zur Kategorie 6 bis 10 Jahre. Auch schon mal die Gewinnertitel einblenden. Und auch da bitte ich stellvertretend für die Jury ein Mitglied zu mir nach vorne. Und zwar Wiebke Schleser. Sie ist Buchhändlerin beim der Kinderbuchladen in Berlin. Frau Schleser, kommen Sie bitte auch zu mir nach vorne. Riesenapplaus. Es schleift noch ein bisschen, das kriegen wir aber hin. Auch für Sie eins dieser wunderbaren Retro-Mikrofone. Und ich würde sagen, ich lese auch einfach erstmal kurz die Titel der Bücher vor. Vielleicht können wir die Cover uns ja auch schon mal anzeigen lassen. Also wir haben die Murksler, Sammy und die Minimonster, die Brüllbande, nicht öffnen, Fletcher, die Sache stinkt, Mücke, Maus und Maulwurf, Professor Katz, das Sonnensystem, viele Grüße, deine Giraffe, Rigo und Rosa und Suno und Bienen. Was war denn Ihr persönlicher Favorit? Ich meine, das sind ja alles Gewinnertitel, aber...
Das ist jetzt gemein.
Ja, aber das will man schon hören. Also, was waren Ihre Favoriten?
Also, ganz, ganz, ganz oben. Viele Grüße, deine Giraffe.
Ja.
Erklärung ans Briefeschreiben. Also, da geht alles auf, was der Kopf so hergibt. An Fantasie. Es ist grandios gewesen. Also,
okay.
Ist toll.
Können Sie ein bisschen dichter ran?
Entschuldigung,
bitte. Ja. Das heißt, es geht ums Briefeschreiben. Ist das so ein klassisches Buch, was ich in der Altersklasse meinen Kindern noch... Oder ist es eins dieser Bücher, das ich Ihnen mal in die Hand gebe und sage, damit kannst du ganz gut lesen üben?
Das ist auf alle Fälle, was man gemeinsam liest. Ja? Also das ist ja vom Prinzip, Briefe schreiben heißt ja, miteinander in Kontakt und Beziehung zu treten. Und das Machen macht Giraffe ganz großartig. Also bitte beides, sowohl Sie als auch Ihre Kinder.
Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Also meine Tochter wird es versuchen und ich werde es tun. Jetzt haben Sie ja auch unfassbar viele Bücher sich angucken dürfen, aber irgendwie auch hat ja in so einer Fachjury eine gewisse Verantwortung. Wie liest man so ein Kinderbuch? Setzt man es mit einem Glas Rotwein hin? Setzt man sich mit einer Bananenmilch auf eine Schaukel? Also... Wie machen Sie?
Ich lese ja im ganzen Jahr Buch sozusagen. Das ist mein Job. Also geht nicht.
Das entzaubert das jetzt aber ein bisschen, muss ich sagen.
Also anders. Ich lese hervorragend gern viel Buch. Das heißt, wir sind im ganzen Jahr im Austausch. Und das geht den ganzen Tag. Also es geht eigentlich, wenn ich Zeit habe, irgendwie ein Buch dabei. Und es ist natürlich abends. Ich lese meinem Sohn vor. Auch da, der muss zuhören.
Moment, der darf. Der darf zuhören. Na, der oder wie alt ist der? 19? Nee.
Der Große schon. Also nicht noch, den lese ich nicht mehr vor.
Dann ist ja gut.
Aber vom Prinzip her hört er natürlich auch Bücher, die er freiwillig wollte. Ja?
Okay.
Also von daher?
Ja, alles klar. Ich würde sagen, stellvertretend jemanden hier auf die Bühne. Und zwar die Autorin des Buches Fletcher, die Sache stinkt. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Antje Zillert. Ist der Name richtig aus? Zillert? Habe ich es gut hingekriegt? Kommen Sie gerne hier in die Mitte, dann gebe ich Ihnen auch gerne ein Mikrofon.
Ich habe aber noch jemanden mitgebracht, der Jan Birk.
Ich heiße nicht Antje Zillert, aber ich stehe auch auf dem Cover drauf.
Das ist super.
Also, bin hier mit hergeholt.
Wunderbar. Schön, dass Sie beide da sind. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie sozusagen als Preisträger des Leipziger Lesekompass 2017 zu kommen. Erzählen Sie ein bisschen über Ihr Buch und welche Sache stinkt, also ohne zu viel zu verraten.
Fletcher ist ein Stinktier, den ja auch auf dem Cover sehen kann. Und er hatte halt Probleme mit dem Stinken, mitunter Ladehemmung. Deshalb hat er sich hier diese Stinkkanone gebaut, ein Detektiv. Ich habe ihn mir immer so ein bisschen vorgestellt wie Columbo. Den fand ich früher mal total. Und ich wollte den ganz gern so ein bisschen, ja, auf jeden Fall sollte es so eine Hinterhofatmosphäre haben und das Ganze sollte spannend sein. Halt ein Jungbuch, gleich vom Cover her, dass die wissen, das ist was. Und ja, dafür habe ich mir dann auf eigene Faust übrigens mal einen Illustrator gesucht und habe Jan gefunden, entdeckt sozusagen. Und bin ganz glücklich, dass er das gemacht. Er trägt natürlich einen ganz großen Anteil an dem Erfolg des Buches auf jeden Fall.
Also das Jungs-kompatibel, ne? So von den Zeichen. Wobei, ja. Sie haben gesagt, Jungs sind die Zielgruppe. Das ist eine nicht ganz so leichte Zielgruppe wie Mädchen in dem Alter, glaube ich. Ne? Ich glaube, Mädchen sind affiner schon in der Altersklasse, oder?
Wir stehen da so vor. Also ich habe ja schon jungen Bücher geschrieben, habe selbst auch zwei Jungs und schreibe die total gern. Ich möchte da immer ganz gut hineindenken, auf jeden Fall bilde ich mir das ein. Und Jan hat auch zwei Jungs, das erleichtert und hat auch schon das ein oder andere Jungbuch gemacht, ich glaube, ne? Das ein oder andere war dabei. das ist halt...
Wir haben noch mehr Mikrofone.
Das ist immer ganz schwierig in dieser Zusammenarbeit. Ich muss immer gucken, dass ich sagen kann, weil wenn er einmal anfängt, dann habe ich keine Chance mehr zu Wort zu kommen. Deswegen sage ich jetzt, danach kannst du.
Soll ich kurz einen Kaffee?
Nein, alles gut. Also so ist es auch in der Zusammenarbeit. Also Jungs ist super, macht Spaß und Jan wollte noch mehr Jungs. Lass uns doch auch so ein bisschen die Mädchen und deswegen gibt es Chloe. Chloe ist ein Top, ein Wiesel, eine Wieseldame in Pink, die davon träumt, ein Topmodel zu werden. Mädels, auch was für euch. Also,
so, jetzt ist also der Moment gekommen, wo das Mikro mal kurz weiter nie wieder zurückkommt, habe ich ja gerade gelernt. Herr Birk, wenn man jetzt gesagt kriegt, ich stelle mir da so ein Detektiv ist und Ladehemmung hat, wie setzt man sich ran, wie haucht man dem ein Figur, ein Gesicht ein, wie machen Sie das?
Den gab es in doppelter Hinsicht schon vorher. Also die Antje hat das Stinktier sich literarisch erdacht und eine Zeit lang hat sie mir zumindest erzählt, ich auch in der Schublade gehabt. Richtig, 4 Jahre in der Schublade gehabt. Und ich habe auf einem großen sozialen Netzwerk, vor lauter Langeweile, weil ich keine Aufträge mehr hatte, weiß nicht, aber trotz alledem ich langweilig...
Man muss die neuen Medien ja mal ausprobieren. Ne?
Ja, eben. Ne? Habe eine Rattengeschichte gepostet, statt jetzt immer nur so Katzenbilder zu posten, was sie war.
Ja,
also habe ich eine Rattengeschichte illustriert und dort gepostet als Fortsetzungsstadt Tagesposts. So. Und diese Rattengeschichte ist der Antje über internationale Kanäle zugespielt worden, über London, glaube ich sogar, oder? Ja, London?
England.
Es geht ja schnell in den sozialen Netzen, ne? So.
Weltweit. Und dann dachte sie, sie hat mich entdeckt und hat mich auch entsprechend kontaktiert. Sie wusste nicht, dass ich vorher schon ein Pacht habe, die sich auch ein bisschen verkauft haben schon. Und insofern war ihr das dann am Schluss.
Also sie ist richtig unbedarft an die Sache rangegangen.
Völlig unbedarft. Ist doch schön. Sie hat mich quasi kontaktiert und erst dreimal gegoogelt. Das war ihr Fehler.
Ja, falsche Reihenfolge.
Ja, ich habe sie dann beruhigt. Ich habe gesagt, ich mach's, weil es einfach eine geile Geschichte ist.
Und die geile Geschichte hat auch eine besondere Erzählform. Und zwar ist es schon auch eine Mischung, so sagen wir, zwischen einer Art Comic und dann doch wieder Erzählpassagen.
Ja.
Wer hat da mehr durchgesetzt? Also das offenbar ist das Comic-Ding schon so ein bisschen... Ihr Steckenpferd, ja.
Ja. Du hast eigentlich schon genug gesagt. Aber jetzt
das stimmt nicht. Ich habe vorher schon 4 Comic-Romane gemacht, wollte ich nur mal sagen. Also, Nein, es hat sich einfach so entwickelt und deswegen habe ich das Mikrofon jetzt schnell wieder an. Und das habe ich, nachdem wir das Probekapitel geschrieben und gedacht haben, jetzt gucken wir mal, oder ich habe ja das Probekapitel geschrieben und habe es dann Jan gesagt, jetzt lass dir dazu was einfallen, ich höre immer an irgendeiner Stelle auf und dann musst du mit deinem Bild weitererzählen. Haben wir dann festgestellt, Mensch, das ist ja ein Comicroman und das passt auch ganz gut mit uns. Und es war fast ein bisschen zufällig, dass es so gekommen ist, weil wir gemerkt haben, das funktioniert. Nein, ich gebe sie mir wieder hier.
Nee, jetzt bin ich hier schon am Basteln. Ja, also
geht das doppelt?
Test.
Hört ihr alle? Was?
Ja.
Ja. Du kannst jetzt was sagen.
Wie oft gab es denn ähnliche Szenen beim Arbeiten? Also wie produktiv war die Zusammenarbeit?
Also das mit der Kopf galt ja eigentlich als unverfilmbar, also unverbuchbar eigentlich. Weil wie soll man denn diesen Sprechblasen in den gesetzten Text einbauen, ohne dass sich wieder alles verschiebt und vorne angefangen werden muss? Oder andersrum, wenn ich einen fertigen Text kriegen würde, könnte ich jetzt nicht frei die Bilder so, dass sie sich in den Text hinein verflechten, sodass der tatsächlich ein Comicroman entsteht, der sich nicht abtext, dann mal wieder ein paar Bilder, dann wieder Text zusammensetzt, sondern die Bilder greifen ja in den Text ein und der Text aus Rache in die Bilder ein.
Es ist tricky, Sie merken es, meine Damen und Herren.
So ist auch drauf. Also man merkt, aus Rache. Man merkt schon, wir arbeiten so, wie wir hier stehen. Wir quatschen uns zu und dann zeichnen sie uns zu und dann schreibst du wieder was dagegen und sie am Ende kommt was bei rum.
München, Hannover, so dass wir das alles via Mail machen müssen oder und eben Telefon. Das ist auch ganz gut so.
Was ich sagen wollte ist, ich habe den Text dann in einer Indie vom Verlag gekriegt und konnte den quasi umgestalten. Und so war das dann möglich, dass ich verflochtener Comicroman entsteht und dass die Bilder auch immer opulenter geworden sind, immer verrückter geworden, mehr Zeit und Geld und Rücken gekostet haben.
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen beim Schreiben und Zusammenarbeiten würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Sie können auf jeden Fall Mäuschen spielen und sich das Buch mal an Fletcher auch drüben am Stand der Stiftung lesen. Vielen, vielen Dank, meine Damen, mein Herr. Viel Spaß nochmals und nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wir haben vielen Dank.
So, die Mikrofone bleiben hier, ja, nur damit da alle Klarheit gleich beseitigt sind. Zwei von drei Kategorien haben wir jetzt vorgestellt. Das heißt, wir haben schon 20 von 30 Gewinnertiteln 2010 gesehen. Und wir kommen jetzt zur dritten und letzten Kategorie, 10 bis 14. Und auch da möchte ich gerne ein Mitglied der Jury auf die Bühne beziehungsweise zu mir nach vorne holen. Und das ist der Journalist, Literaturwissenschaftler, Lehrer und Dozent Johannes Rüster. Herr Rüster, kommen Sie bitte zu mir. Riesenapplaus. Herzlich willkommen. Nehmen Sie sich ein Mikro. Und jetzt kommt das, was der Herr Maas am Anfang gesagt hat. Problem ist ja, dass gerade in so einem Alter 10 bis 14 Jahre, da wollen die Kids nicht mehr unbedingt vom Papi oder Mac kriegen, was dann gerade cool ist zu lesen. Die würden sich lieber von gleichaltrigen oder vielleicht sogar eins älteren Kids, Jugendlichen, Teenagern mal eine Empfehlung geben lassen. Und deswegen gibt es die sogenannten Lesescouts. Hier sitzen ganz viele von denen hier vorne. Könnt ihr mal ganz kurz aufstehen und Sie können mal kurz applaudieren. Die machen die gleiche wichtige Arbeit wie die Fachjury. Sie lesen das durch Bücher für Kids im Alter von 10 bis 14 Jahren. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Für Kids im Alter von 10 bis 14 Jahren, um da die Perlen rauszufinden. Und zwar aus ihrer Sicht ist das Besondere. Also kein verkopfter Herr Pseudojournalist Oswald, der sagt, also das Richtige für meine pubertierende Tochter hat sich da irgendwas ausgedacht, sondern die Teenager selber. Und ich möchte stellvertretend jetzt vier von Ihnen auch zu mir hier nach vorne bitten. Das ist der Erik. Applaus für Erik. 14. Es ist die Sophie. Applaus für Sophie. Sophie ist 12. Und die Sophie, die ist auch 12, kommt auch zu mir nach vorne. Und die Anna, auch 12 Jahre alt. Wunderbar. So, genau. Kommt mal hier schön um mich rum. Dann kann ich euch immer das Mikro mit dem Rumkommen, ja genau, das Mikro so hinhalten. Ich möchte jetzt, bevor wir miteinander ein bisschen plauschen, natürlich erstmal ein bisschen von euch hören. Wie wird es dazu gekommen? Kannst du dich da erinnern?
Ja, also ich lese sehr gerne und auch schon bevor ich halt bei den Lesescouts war und ja, dann bin ich halt da drauf gekommen.
Und wie ist das passiert? Wurdet ihr da angesprochen? Wurdet ihr als Lesescout gescoutet?
Eigentlich nicht. Das stand auf so einem GDA-Zettel und dann konnte ich aber...
Entschuldige, GDA-Zettel. Also ich bin schon viele, viele Jahre aus der Schule raus. Was ist das noch?
Also da kann man nach der Schule hingehen. Und zum Beispiel, das ist auch ein GDA und das steht halt auf den Zettel so drauf.
Ich glaube, bei uns an der Schule hieß es früher noch AG, Arbeitsgemeinschaft. Ich war übrigens in der Garten-AG, wäre ich mal lieber gegangen. Du müsstest jetzt mal einen Tick näher rankommen, weil mein Kabel ist leider viel zu kurz. Wie bist du zum Kommen? Kannst du dich daran erinnern, was das erste Buch war, was du so richtig verschlungen hast?
Ich glaube, das war Tour durch Klopapier. Und das war ja das letzte Mal beim Lesekompass. Da war das auch auf der Siegesliste und hat mir richtig gefallen. Das habe ich auch schon zweimal durchgelesen.
Es klingt nach einem Gewinnertitel, oder? Tod durch. Sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, Jungs lesen tendenziell weniger als Mädels. Trotzdem haben wir total viele Jungs, Teenager, Kerle als Lesescouts dabei. Ist es cool heutzutage zu lesen?
Ja, ich finde es eigentlich schon, weil man kann sich beim Lesen auch gut entspannen. Und ja.
Jetzt mal ganz ehrlich bist und so tust, als wären die alle nicht da. So Smartphone, digitaler Tablet, Computer, keine Ahnung, was du zur Verfügung hast oder Buch. Wo geht mehr?
Ja, ich denke mal so in Handy, Computer schon.
Lass mich Invest fragen, warum?
Keine Ahnung.
Okay, die Frage war viel ja nicht anders. Aber kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Bücher du im Jahr so ungefähr liest? Also, aber du weißt, wie viele Bücher du dir jetzt angeguckt hast für den Leipziger Lesekompass 2017?
Zwei.
Das heißt, du hast zwei Bücher gekriegt, musstest dir die angucken und dann darüber eine Umfassung bringen und den anderen Lesescouts sagen, worum geht's eigentlich oder wie ist das? Das heißt, ihr lernt also auch gleich noch Dinge, die Unterricht und für die weitere, sag ich mal, Schulkarriere absolut wichtig sind.
Ja, wir setzen uns dann und tun dann zusammen den Gewinnertitel bestimmen.
Also, meine Damen und Herren, das sind die Lesescouts. Auch diese hier, sprechen Sie die ruhig mal an. Die können Ihnen erstens tolle Sachen über die Gewinnertitel dieser Kategorie und Ihnen auch ein bisschen erzählen, warum Kids heutzutage nur eben doch noch lesen. Und mal ehrlich, auf und so, da liest du doch auch viel, oder?
Ja, schon. Bei WhatsApp und so, die Nachrichten.
Das ist auch Lesen. Nur weil es nicht im Buch steht, ist es nicht weniger wert, meine Damen und Herren. So, jetzt kommen wir aber doch mal ganz. Herr Rüster, ist die Kategorie tendenziell leicht oder schwer, wenn wir jetzt die Arbeit zum Vergleich dazu nehmen?
Den direkten Vergleich haben wir in der Jury natürlich nicht für eine Altersgruppe zuständig sind. Aber neben der Schwierigkeit, nämlich vielen Neuerscheinungen, Trends rauszudestillieren, die auch unter Leseförderungspunkten spannend sind, fand ich es eigentlich dieses Jahr eine relative Aufgabe, weil da so ein paar Trends sind, auf die ich oder die wir als Jury gleich angesprungen sind.
Okay, dann mal Butter bei die Fische. Was sind das für Trends?
Also was ich fand, was sich in der letzten gezeichnet hat und dieses Jahr noch stärker in der Auswahl ist, ist die Tendenz, auch wirklich keine schwierigen Themen zu haben, die aber unheimlich leicht und zielgruppenfreundlich zu... Hier war schon Tod durch Klopapier genannt, weiß nicht, was von euch war. Das war für mich so ein wunderschönes Beispiel aus dem letzten Jahr.
Ja, letztes Jahr.
Genau, wo auch ganz schwierige sozusagen Familienprobleme, Armutsproblematik auf eine unheimlich zugängliche Art einem vielleicht schwierigen Publikum wie 12-jährigen Jungs, was als schwierig gilt, näher zu bringen. Da haben wir dieses Jahr in der Auswahl, wenn wir sie nachher sehen...
Da sehen wir sie schon.
Ah, okay. Auch finde ich ein paar sehr, sehr tolle Beispiele. Wer würde sich trauen, einem 11-12-Jährigen ein Buch zu geben, wo es um Gentrifizierung, wo es um Migration geht? Und da haben wir hier zum Beispiel den Wir Sieben vom Reuterkiez, so einen richtig schönen Berliner Kiezkrieg.
Ina Frenzelberg, ne?
Ja, es ist so eine Art Önur und die Detektive, wo ganz viele eigentlich schwierigen Themen zu einem sehr leichten, sommerlichen Jugendlichen kommen.
Wir werden mal ganz kurz nochmal die anderen Titel vorlesen, falls Sie die von da hinten nicht so gut lesen können. Emotion, die Stadt der Überlebenden, Ich, Tessa und das Erbsengeheimnis, Woodwalker, Sex, Verwandlung, Deadwater, das Logbuch, Wir Sieben vom Reuterkiez, Sie hatten es gerade schon erwähnt, Milchmegby, WW Was, Pala, das Spiel beginnt und 33 mit ein Teehaus. Das sind also die 10 Gewinnertitel in der Kategorie 14 Jahre, meine Damen und Herren. Sie haben gerade schon gesagt, ein Trend ist eben schwierige Themen anzupacken, leicht zu präsentieren. Trotzdem jetzt auch die fiese Frage, Ihr ganz persönliches Highlight dieses Jahr. Was würden Sie empfehlen, wenn ich Sie jetzt anspreche auf der Straße und sage, ich habe einen 12-jährigen Sohn oder eine 12-jährige Tochter, haben Sie mal eine Leseempfehlung für mich?
Also neben dem eben die Kategorie fallen auch noch ein paar andere, würde mir ganz spontan der Digby ins Auge springen, der so eine jugendkompatible und trotzdem recht böse Satirenstimmung hat und eine Schulgeschichte eigentlich auch ist. Also was an die Lebenswirklichkeit relativ nah rankommt, aber gleichzeitig dadurch, dass es so ein bisschen abgedreht ist, verfremdet, dass man im Spaß die Wirklichkeit wiedererkennt.
Hat jemand von euch hier vorne Ich, Tessa und das Erbsengeheimnis gelesen? Gut, dann lernst du jetzt auch die Autorin kennen, meine Damen und Herren. Applaus für Lena Hach, die ist auch hier. Frau Hach, kommen Sie gerne zu mir. Und wir haben Mikrofon. Vorsicht mit dem Kabel. Kommen Sie ruhig in unsere Mitte. Natürlich, na klar. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Nominierung, zu dem Preis Leipzig-Pass 2017. Stolz?
Total. Vor allen Dingen, weil es eben ein Preis ist, der aus der Praxis und weil es eben die Lesescouts gibt. Das macht es zu was Besonderem, klar.
Würden Sie noch mal gerne Ihr Mikro ein Stück nach rechts reichen, Herr Rüster? Nee, ich würde ganz gerne noch mal nachfragen, wie hat dir denn das gefallen?
Das ist nicht so eine Liebesgeschichte, wie ich sie kenne. Auch Action drin und Spannung und das hat mir an dem Buch gefallen, weil da immer so, ich sag jetzt mal, wirklich viel Liebe drin. Und ja, das ist halt schön spannend.
Also Sie haben die Schnulze rausgelassen, ja?
Ich habe eine Geschichte draus gemacht, genau. Ein bisschen Schnulze darf ja auch sein.
Wenn Sie ganz kurz mal wissen würden, Sie sollen das Erbsengeheimnis vielleicht jetzt nicht verraten, aber zumindest mal vielleicht so einen kleinen Cliffhanger geben.
Oh, Cliffhanger sind immer schwer. Da ist Paul, der bekommt eine neue Freundin und findet die von Anfang an spannend. Also Paul ist eben in dem Alter, weil die lauter merkwürdige Angewohnheiten hat. Und dann stellt er sich vor, sie zu observieren und stellt dann fest, dass sie eine Zwangsstörung hat. Und genau, und dann geht er damit um.
Also eine Zwangsstörung, so eine Art, ganz salopp sagt, ein Tick.
Ja, sie hat mehrere Ticks, also es schränkt sie schon richtig im Leben ein. Also es kennen ja ganz viele, dass wenn man über Kopfsteinpflaster geht, dass man nicht auf eine Rille treten darf, stirbt man oder so. Und bei ihr ist das aber so ausgeprägt, dass es sie einschränkt, dass sie keine Freundschaften hat.
Ich habe übrigens, ohne Quatsch, das dürfen Sie nie verraten, wenn Sie mal auf den Mann treffen, bei Radio 1 in unserer Sendung haben wir einen Neurologen, unseren Medizinexperten, der hat auch so eine Zwangsstörung, der muss in allen Texten die E's ausmachen. Die irgendwann mal von einem Neurologen ein Rezept kriegen und da ist das E ausgemalt. Dann den schön von Sven Oswald. Das ist unserer, ja. Nur mal so, also es ist völlig normal. Also es kommt in den besten Familien vor, sind es aber mehrere Ticks und ich vermute mal, damit wird ganz natürlich umgegangen, oder?
Also hat eben keine Ticks. Für ihn ist das was ganz Merkwürdiges und Neues. Aber ich überlege gerade, ich glaube, meine Lektoren haben Ticks. Die markieren immer meine Texte durch, blasen. Also ich glaube, es ist verbreiteter, als man denkt.
Sehr, sehr schön. Können Sie sich erinnern, wie die Idee zu dem Buch entstand? Ich weiß, sowas ist immer schwierig, ja oft über Jahre, aber gab es so einen Klickmoment?
Nee, ich habe mich mit Freunden unterhalten, eben über diese Kopfsteinpflaster-Geschichte. Ich zum Beispiel hatte so einen Einschlag, weil ich Angst vor Dunkelheit hatte. Hatte ich so ein bestimmtes Fingerspiel, was mir Sicherheit gegeben hat. Und sind eben immer fließend. Also wenn ich damit eine Lesung mache, erzählt mir fast jedes Kind, was für ein Ritual hat. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich gerne untersuchen. Wo ist es noch ein Ritual? Hilft es mir? Und wo schränkt es mich eben ein? Und gar nicht so, ne, eigentlich nicht die Frage nachzustellen, sondern nach lebensfähig, nach
praktisch.
Lebensfreude. Ja.
Riesenapplaus nochmal, meine Damen und Herren, für unsere Lesescouts. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch hier zu mir nach vorne gestellt habt. Ich weiß, das ist immer nicht so ganz leicht. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Dank auch an Sie. Und auch an Sie, das sind jetzt 30 gewesen, meine Damen und Herren. Das sind die 30 Gewinner des Leipziger Lesekompass 2017. Wie gesagt, Sie können sich nachher nochmal genauer informieren bei einigen Autoren, die hier sind, gleich im Anschluss an diese Veranstaltung hier. Aber der Leipziger Lesekompass, der hat zu bieten als eben nur diese Buchempfehlung. Es gibt noch Workshops zum Beispiel, die an die nehmen können. Eins zum Beispiel findet gleich mehr oder weniger im Anschluss an diese Veranstaltung 12 Uhr statt, und zwar im Kongresszentrum drüben, Raum 6-7. Das ist sagen, ich möchte gerne mal neue Sachen lesen. Es dauert aber noch sehr, sehr lange, ehe die ganz neuen Bücher vordringen. Da können Sie sich sozusagen fit machen lassen. Das Workshop trägt den Titel frisch von der Shop mit dem Leipziger Lesekompass. Neue Leser gewinnen und am Sonntag dann Büchern die Welt entdecken. Sie können sich auch über die Workshops am Stand der Stiftung Lesen informieren. Und der wird gemacht von den beiden Damen im Buchrock. Sie werden ganz genau wissen, wenn Sie die zwei sehen, achten Sie auf diesen Rock, folgen Sie den Buchröcken dann ins Kongresszentrum Workshops teil. Apropos noch ein bisschen bleiben. Bleiben Sie gerne bei uns an diesem Stand. Wir haben noch ein Momentchen Zeit und möchten Ihnen die Möglichkeit geben, zu Netzwerken zu machen mit dem einen oder anderen Autor oder auch Lesescout. Die Lesescouts mal anzusprechen, miteinander ins bei einem kleinen Umtrunk vielleicht. Ich hoffe auf jeden Fall, Sie hatten viel Spaß. Ich hatte das große Glück, einige der Bücher schon im Vorfeld zu Hause mal auspacken und auch an meinen Listen zu dürfen. Und ich kann Ihnen sagen, da sind echte Perlen dabei. Beschäftigen Sie sich damit und bitte arbeiten wir dran. Vielen, vielen Dank. Haben Sie noch einen tollen Tag hier auf der Leipziger Buchmesse. Und wie gesagt, bleiben Sie gerne. Dankeschön.
2, 1, 2. 1, 2, 3, 4.
Sehr verehrte Anwesende, es geht hier weiter an dieser Veranstaltung. Wir haben das nächste Thema vorzustellen. Sie dürfen gerne dabei bleiben. Nach der Preisverleihung haben wir heute hier das Thema, wie man das Lernen in Bewegung bringen kann. Und es wäre mir nur sehr lieb, wenn Sie sich hin würden.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.